Willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftswundern. Das ist unser Podcast zur Einordnung von wirtschaftspolitischen Themen. Und wir sehen, dass die Zugänglichkeit zu wirtschaftspolitischen Themen eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe am Diskurs ist. Und auch diese Folge soll wieder eine Folge sein, die sowohl ein Debattenbeitrag ist, aber eben auch für euch die Zugänglichkeit zum Diskurs erleichtert. Diese neue Folge hat eine direkte Anknüpfung an die Haushaltsfolge, wo wir ja auch zum Thema Schuldenbremse ein paar mehr Details mit euch geteilt haben und darüber gesprochen haben. Und heute geht es um die europäischen Schuldenbremsen, beziehungsweise etwas konkreter geht es um die Reform der EU-Fiskalregeln, die gerade in vollem Gange ist. Bevor ich jetzt starte, möchte ich erstmal kurz den Aufbau erläutern. Ich möchte erstmal darüber sprechen, welche Funktion Schuldenregeln überhaupt haben, also was sie sind, welche Argumente dahinter stecken. Genau, und dann werde ich die aktuellen EU-Fiskalregeln vorstellen und erklären, was daran problematisch ist und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie jetzt reformiert werden sollen. Anschließend spreche ich dann über den Reformvorschlag, der aktuell debattiert wird, und die deutsche Blockadehaltung diesbezüglich und warum diese so problematisch ist. Und dann komme ich noch anschließend zu einem Fazit. So, bevor wir gleich einsteigen, erstmal kurz ein paar Hinweise oder so ein paar Hintergrundinformationen zu der Funktion von Schuldenregeln generell. Wir wollen hier einmal kurz die Begriffe Staatshaushalt und Staatsschulden klären, damit klar ist, worüber wir hier eigentlich genau sprechen. Das passt übrigens auch sehr gut zu der Folge zum aktuellen Haushalt und konkreter dem Bundeshaushalt 2024, die wir schon für euch aufgenommen haben. Also zum Staatshaushalt. Der Staatshaushalt oder Bundeshaushalt ist der Haushalt des Staates bzw. des Bundes, also quasi der Überblick über das Managen von allen Ein- und Ausgaben des Staates. Typischerweise sind Einnahmen so Steuereinnahmen und typische Ausgaben sind zum Beispiel Sozialausgaben wie Rente und so weiter. Der Staat muss aber auch Geld für Investitionen ausgeben, also zum Beispiel für Bildung oder Infrastruktur. Und Staatsschulden sind nochmal ein anderes wichtiges Konzept oder ein Begriff. Ein Staat muss viel Geld ausgeben und wenn der Staat mal Geld braucht, gibt es im Grunde drei Optionen. Er kann entweder mehr Geld einnehmen, also zum Beispiel die Steuern erhöhen. Er kann seine Ausgaben senken, also dadurch, dass er beispielsweise Geld spart. Oder er kann eben auch Schulden aufnehmen, also sich verschulden. Und heute sprechen wir vor allem über diesen dritten Punkt. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was genau passiert, wenn der Staat Schulden aufnimmt. Denn das ist gar nicht so trivial und es ist auch ein ganz schön kontroverses Thema. Aber vielleicht einmal ganz kurz beschrieben, von der Logik her ist es ähnlich, wie wenn ein privater Haushalt einen Kredit aufnimmt, aber es funktioniert eben ein bisschen anders, weil der Staatshaushalt nicht mit einem privaten Haushalt verwechselt werden sollte. Das mit den Staatsschulden funktioniert kurz gefasst ungefähr so. Der Staat generiert bzw. emittiert Staatsanleihen, also quasi öffentliche Wertpapiere, und diese werden dann von einem ausgewählten Kreis an Geschäftsbanken gekauft. Wer also eine Staatsanleihe kauft, gibt dem jeweiligen Land quasi so eine Art Kredit. Das Besondere daran ist, der Staat muss diesen Kredit nicht im klassischen Sinne abbezahlen, wie man das bei einer Privatperson kennt, sondern der Staat hat die Möglichkeit, zu dem Zeitpunkt, wo die Staatsanleihe ausläuft, also quasi zurückgezahlt werden muss, eine neue Staatsanleihe zu verkaufen. Diesen Prozess nennt man Überwälzen. Wenn das passiert, steigen also die Staatsschulden. Aber wie wir jetzt gelernt haben, ist es nicht das Gleiche, wenn der Staat sich verschuldet, wie wenn eine Privatperson sich verschuldet, die einen klassischen Kredit aufnimmt. Genau, so, jetzt kommen wir zu dem ersten Punkt, der Funktion von Schuldenregeln. In Artikel 126 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist festgelegt, dass die Mitgliedstaaten der EU übermäßige öffentliche Defizite vermeiden sollen, also dass sie Staatsschulden vermeiden sollen. Aber warum ist das überhaupt wichtig und was ist die Funktion von solchen Schuldenregeln? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich einmal kurz klarstellen, dass wir uns jetzt weniger auf die Pro- als auf die Kontra-Argumente konzentrieren werden, weil wir generell das Gefühl haben, dass die Pro-Argumente, also zum Beispiel wie wichtig es ist, dass die Schuldenbremse eingehalten wird, schon sehr stark im Diskurs vertreten wird und auch stärker als die Kontra-Seite, also was daran auch problematisch sein kann. Die Pro-Argumente sind also eher eine Art Recap des Diskurses und sind als solches zu verstehen. Und die Kontra-Argumente sind eher das, was uns wichtig ist, um das diesem Diskurs entgegenzustellen. Deshalb bitte nicht wundern, dass das hier nicht ganz ausgeglichen ist. Einmal zu den Argumenten dafür. Also, welche Argumente sprechen für Schuldenregeln bzw. für Schuldenbremsen? Es wird angenommen, dass Schuldenregeln dabei helfen, die Staatsverschuldung zu vermeiden. Wie genau das passiert, ist kontrovers. Ein Argument ist, dass die Schuldenregeln helfen, die Defizitfinanzierungen zu vermeiden, also dass mehr ausgegeben wird, als man einnimmt. Dabei vermeidet man, dass der Schuldenberg quasi immer größer wird. Das wird als wichtig angesehen, weil es grundsätzlich eine Tendenz gibt, dass der Staat immer eher zu viel Geld als zu wenig ausgibt, beziehungsweise eher mehr als weniger Schulden aufnimmt. Theorien gehen davon aus, dass PolitikerInnen eher zu viel als zu wenig Geld ausgeben, um ihre Wahlversprechen einzulösen und wiedergewählt zu werden. Das nennt man den sogenannten Deficit Bias. Genau, und tatsächlich ist es so, dass es einen wissenschaftlichen Konsens darüber gibt, dass Fiskalregeln die Fiskalpolitik einschränken. Ein weiteres Argument ist, dass Schuldenregeln, die den Staat darin einschränken, wie stark er sich verschulden darf, beziehungsweise eben wie viel Geld er ausgeben darf, wichtig sind, damit der Staat das Geld auch effizient nutzt. Eine dadurch erzeugte Knappheit von Geld soll quasi dazu genutzt werden, dass der Staat gut mit dem Geld umgeht, also gut haushaltet und Prioritäten setzt, statt einfach Geld für alles Mögliche auszugeben. Kommen wir jetzt zu den Argumenten, die dagegen sprechen, beziehungsweise die hinterfragen, wie sinnvoll eigentlich Schuldenregeln sind. Dieser letzte Punkt, den ich eben genannt habe, der bringt nämlich auch Nachteile mit sich, denn die Einschränkung von Staatsverschuldung beziehungsweise von Staatsausgaben führt automatisch dazu, dass gewisse Ausgaben natürlich priorisiert werden müssen, also dass einige Ausgaben getätigt werden können, während andere Ausgaben nicht getätigt werden können. Und welche Ausgaben werden dann in einem Land getätigt, in dem die Interessen bestimmter Bevölkerungsgruppen stärker vertreten sind als andere? Und wo ist es wichtig, dass die Politik schnelle Erfolge erzielt, die sichtbar genug sind, um bei der nächsten Wahl zu punkten? Klar ist, dass eher dort Geld ausgegeben wird, wo man schnelle Effekte erzeugt. Dadurch werden Investitionen mit längerfristigen Effekten, also die quasi über die nächste Wahl hinausgehen würden, eher auf der Strecke bleiben. Die Klassiker sind hier so Infrastruktur oder so. Das merkt man nach 1-2 Jahren nicht so stark, wenn dort weniger investiert wird. Und dann fliegt dir der Laden aber 10-20 Jahre später eben natürlich um die Ohren. Im Umkehrschluss wird dann dort gespart, wo quasi der Lobbyismus schwach ist, also bei den Menschen mit niedrigerem Einkommen oder auch jungen Menschen beispielsweise, die selbst weniger stark in der Politik vertreten sind. Dass Fiskalregeln tatsächlich zu niedrigeren öffentlichen Investitionen führen, hat Leo Mühlenweg in seinem Paper herausgefunden. Auch dieses Paper werde ich in den Shownotes verlinken. Leo arbeitet jetzt beim Dezernat Zukunft und hat vorher bei Fiscal Future gearbeitet, wo ich selbst jetzt auch arbeite. So, was ist jetzt die Folge daraus? Also niedrigere öffentliche Investitionen. Wenn der Staat also weniger Geld investiert, führt natürlich dazu, dass viele notwendige Investitionen auf der Strecke bleiben, wodurch sogenannte Investitionsbedarfe entstehen, die wir momentan an allen Ecken und Enden spüren. Also beim Ausbau erneuerbarer Energien, beim Thema Bildung, beim Thema Klimaschutz. Dieser Politikstil der gezielten Interessensvertretung anderer Bevölkerungsgruppen und auch der Kurzsichtigkeit hat uns im Endeffekt dahin gebracht, wo wir jetzt gerade sind. Die Krisen überschlagen sich, die Ungleichheiten steigen, der Klimawandel schreitet voran und weiterhin ist die Ausrede, wir haben nicht genug Geld. Das ist natürlich ein bisschen komisch, während man dann doch legale Wege an der Schuldenbremse vorbei quasi nutzt, um zum Beispiel 100 Milliarden für ein Sondervermögen für die Bundeswehr aus dem Boden zu stampfen. Und damit bezahlt die Politik mit ihrer Glaubwürdigkeit. Daran anknüpfend möchte ich nochmal ganz klar sagen, Austerität gefährdet auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Austerität bedeutet Sparsamkeit und wird oft im ökonomischen Sinne verwendet. Dann bedeutet Austerität eine strenge staatliche Haushaltspolitik, die einen ausgeglichenen Staatshaushalt und eine Verringerung der Staatsschulden anstrebt. Andere Begriffe, die das beschreiben, lauten Austeritätspolitik, restriktive Fiskalpolitik oder eben Sparpolitik. Also nochmal, Austerität gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das wird anhand verschiedener Bereiche deutlich. Ein Punkt ist, dass Austerität rechte Kräfte stärkt. Aktuell beobachten wir ganz klar einen Aufstieg von rechts. Untersuchungen zeigen tatsächlich, dass Austeritätspolitik und damit einhergehende niedrigere Investitionen der politischen Stabilität schaden und rechte Parteien begünstigen. Sehr einfach ausgedrückt verläuft das ungefähr so: Niedrige Investitionen bedeuten, dass weniger Geld ausgegeben wird, zum Beispiel im Bildungs- oder auch im Gesundheitssektor. Das haben wir ja auch schon in den letzten Jahren stark gemerkt. Dadurch verliert die Politik an Glaubwürdigkeit und das alles führt dann zu Frustration. Das wiederum ist eine tolle Grundlage für Populismus, wie wir jetzt auch merken. Ein weiterer Punkt ist, inwiefern Sparpolitik den gesellschaftlichen Zusammenhalt, zum Beispiel in Bezug auf Genderungleichheiten, beeinflusst. Miriam Rehm beschreibt das in der neuen Folge von Money Matters sehr gut. Das ist der neue Podcast zu zukünftiger Finanzpolitik von Rasmus Andresen. Dort nennt sie die Konzepte der She-Austerity und He-Recession, also dass Frauen besonders stark von Austeritätspolitik betroffen sind, She-Austerity, weil zum Beispiel an Sozialsicherungssystemen und so weiter gekürzt wird, während Männer überdurchschnittlich stark von Rezession, also wirtschaftlich schwächeren Phasen betroffen sind, die sogenannte He-Recession. Gut, nachdem wir jetzt geklärt haben, wie Schuldenregeln funktionieren, wofür sie da sind und was auch problematische Folgen sind, werden wir jetzt konkreter. In Deutschland gibt es die Schuldenbremse und auf europäischer Ebene den Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Fiskalregeln oder auch Maastricht-Kriterien genannt. Und wie das alles miteinander zusammenhängt, wollen wir uns jetzt einmal angucken. Wir fangen an mit einer Verknüpfung an die letzte Folge zum Haushalt, zum Thema Schuldenbremse und woher die eigentlich kommt. Einmal ganz von vorne aufgerollt. Die Europäische Union basiert im Grunde auf verschiedenen Verträgen, zum Beispiel dem Vertrag über die Arbeitsweise der EU. Den haben wir auch schon ganz am Anfang der Folge einmal erwähnt, weil dieser Vertrag auch besagt, dass die Mitgliedstaaten der EU große Schuldenberge vermeiden sollen. Dieser Vertrag über die Arbeitsweise der EU bildet demnach auch die Rechtsgrundlage für den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt, der kurz Euro-Stabilitätspakt genannt wird. Er setzt die Rahmenbedingungen für die europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, damit damit auch die finanzpolitische Stabilität gesichert wird. Es gibt hier zwei konkrete Elemente, die eine zentrale Rolle spielen. Das eine ist das mittelfristige Haushaltsziel. Der SWP, also der Stabilitäts- und Wachstumspakt, verpflichtet zur Einhaltung des sogenannten mittelfristigen Haushaltsziels. Dieser sieht ein maximales strukturelles Defizit in Höhe von 0,5% des BIPs vor. Bei Schuldenquoten ab 60%. Wenn man darunter liegt, ist ein strukturelles Defizit von maximal 1% erlaubt. Okay, Schritt für Schritt. Bei einem Defizit, also die Ausgaben übersteigen die Einnahmen, man gibt mehr aus, als man einnimmt, unterscheidet man zwischen strukturellen und konjunkturellen Faktoren. Also ob ein Defizit entsteht, weil die Strukturen von den EntscheidungsträgerInnen nicht gut organisiert wurden, das hängt dann von politischen Entscheidungen ab. Zum Beispiel, wenn ein Defizit entsteht, weil wir jetzt seit dem russischen Angriffskrieg auf einmal ganz viel Geld in die Energiewende stecken, weil wir das nicht vorher schon gemacht haben, entsteht dadurch ein Defizit. Wir geben mehr aus, als wir einnehmen und das ist strukturell. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel unser Rentensystem. Das funktioniert aktuell ja so, dass die arbeitende Bevölkerung die Rente der Menschen in Rente bezahlt. Das nennt man auch den Generationenvertrag. Aktuell ist es aber so, dass wir zum Beispiel durch den demografischen Wandel immer weniger arbeitende Menschen haben, die eine immer größere Anzahl an RentnerInnen bezahlen muss. Das, was fehlt, wird durch einen wachsenden Anteil des Staatshaushaltes ausgeglichen. Somit kann das Rentensystem auch als Beispiel verstanden werden für ein System, das PolitikerInnen so geschaffen haben, in dem aktuell ein strukturelles Defizit entsteht. Ein Defizit kann aber auch auf konjunkturelle Faktoren zurückzuführen sein. Die Konjunktur gibt an, ob die Wirtschaft grundsätzlich gut oder schlecht läuft, also ob Aufschwung bzw. Wachstum oder Rezession. Wenn also ein Defizit entsteht, weil die Wirtschaft gerade nicht gut läuft und weniger Menschen arbeiten und weniger Menschen Steuern zahlen, dann ist das konjunkturell. So, zurück zum Stabilitäts- und Wachstumspakt und dem mittelfristigen Haushaltsziel, welches eben vorsieht, dass die Mitgliedstaaten in der Regel ein strukturelles Defizit von maximal 0,5% des BIPs haben dürfen. Diese 0,5% werden in Deutschland auf 0,35% für den Bund und 0,1% für die Länder aufgeteilt, wobei die Bundesländer seit 2020 auf ihren Anteil verzichten. Daraus ergibt sich die deutsche Schuldenbremse. Die deutsche Schuldenbremse sieht eine strukturelle Staatsverschuldung bzw. die Nettokreditaufnahme für den Bund von maximal 0,35% des BIPs vor. Plus minus Konjunkturkomponente, das wäre jetzt aber ein bisschen kompliziert, das noch zu erläutern. Diese Schuldenbremse ist auch in der Form im Grundgesetz verankert, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Seit der Corona-Pandemie wurde die Schuldenbremse ausgesetzt und die Obergrenze für die strukturelle Nettokreditaufnahme auch überschritten, was im Falle von so Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzierungsgrundlage erheblich beeinträchtigen, so vom Bundestag beschlossen werden kann. Das zweite wichtige Element aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt sind die Fiskalregeln oder auch Maastricht-Kriterien genannt. Sie bestehen aus einem präventiven Arm und einem korrektiven Arm. Also es soll in erster Linie vermieden werden, dass zu viele Schulden aufgenommen werden, aber dann wird auch noch geregelt, was passiert, wenn diese Grenze überschritten wird. Einmal zum präventiven Arm. Mitgliedstaaten müssen ja ihr jährliches Haushaltsdefizit auf 3% ihres BIPs und ihre Verschuldung auf 60% des BIPs begrenzen, also auf eine Schuldenquote von maximal 60%. Bei diesen 3% handelt es sich jetzt um das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit, das heißt strukturell und konjunkturell. Da stecken also diese 0,5% strukturelles Defizit zur Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsziels schon drinne, die ich eben schon erläutert habe, von denen Deutschland aber nur 0,35% nutzt, weil ja die Bundesländer auf ihre 0,15% verzichten. Und der korrektive Arm, also wie die Vertragsstaaten ihre Schulden abbauen müssen, wenn sie diese Grenzen einmal überschritten haben, die wurde bisher mit der sogenannten 1/20-Regel geregelt. 1/20, also 5%. Das heißt, man hat sich überlegt, dass der Staat über 20 Jahre lang hinweg jedes Jahr seine Schulden um 1/20 abbauen soll. Also jedes Jahr werden 5% der Schulden abgebaut, sodass man dann idealerweise nach 20 Jahren bei Null ist. Das ist in der Theorie so. Jetzt sprechen wir über die Reform. Dieser Teil der Fiskalregeln steht nämlich jetzt im Zentrum der aktuellen Reform der EU-Fiskalregeln. Erstmal möchte ich klar machen, die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt eine Reform der EU-Fiskalregeln gibt, war, dass sich alle in der EU von konservativen bis progressiven Stimmen darüber einig waren, dass die aktuellen EU-Fiskalregeln so, wie sie bisher waren, nicht funktioniert haben. Es herrscht also Einigkeit darüber, dass Regeln, die niemand einhalten kann, obsolet sind. Das ist schon mal ein wichtiger Ausgangspunkt. Immer wenn ich über die Fiskalregeln spreche und auch im weiteren Verlauf der Folge beziehe ich mich auf den EU-Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung. Das ist quasi der offizielle Begriff. Und eigentlich ist es gerade ein guter Zeitpunkt für eine Reform, weil die Regeln aktuell ausgesetzt sind. Man hatte sich im Zuge der Corona-Pandemie und der Energiepreiskrise dazu entschieden, auf die Ausnahmeregelungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts zurückzugreifen und die Schuldenregeln in der EU auszusetzen. Aber eben nur bis zum Ende dieses Jahres, und deshalb ist es jetzt auch so wichtig, dass die FinanzministerInnen der EU-Mitgliedstaaten sich auf eine Reform einigen, denn sonst würden ja quasi wieder Regeln in Kraft treten, die gar nicht funktionieren. Darüber ist man sich ja einig. Eine Einigung für die Reform zu finden, scheint allerdings deutlich schwieriger zu sein. Warum die Staaten die Regeln nicht einhalten können und warum sie nicht gut funktionieren, wird kontrovers diskutiert. Einige kritisieren, dass der präventive Arm nicht funktioniert, weil viele Mitgliedstaaten ohnehin eine Schuldenquote von über 60% haben. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts lag der durchschnittliche Schuldenstand der 27 europäischen Mitgliedstaaten nie bei unter 60%. 2020 erreichten Italien und Griechenland jeweils einen Höchststand von 150% in Italien und über 200% in Griechenland. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber die Frage, die wir am Anfang ja auch schon diskutiert haben, ist, wie schlimm das eigentlich ist. Da gibt es verschiedene Gründe, die aufgeführt werden, warum Staaten es nicht schaffen, die 60%-Grenze einzuhalten. Aber wir halten an dieser Stelle fest, es ist vielleicht auch gerade nach der Finanzkrise 2008, mit der Corona-Pandemie, mit der aktuellen Wirtschaftskrise und so weiter auch utopisch, eine solch abstrakte und aus der Luft gegriffenen Grenze einzuhalten. Andere kritisieren, dass der korrektive Arm zu streng ist und wichtige Investitionen verhindert. Die eher ungewöhnliche Kombination aus Spanien und den Niederlanden hat Anfang 2022 einen Versuch gemacht. Eigentlich gehören diese beiden Länder zu den unterschiedlichen Lagern innerhalb der EU, doch jetzt haben sie gemeinsam eine Reform der EU-Schuldenregeln gefordert. Wie gesagt, im Fokus steht jetzt die 1,20-Regel als Teil des korrektiven Arms. Im Frühjahr dieses Jahres hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für die Reform der EU-Fiskalregeln präsentiert. Der präventive Arm, diese 3% und die 60% Schuldenquote, die ich jetzt schon erwähnt hatte, bleibt eigentlich größtenteils so bestehen. Aber wie gesagt, der korrektive Arm, also die 1,20-Regel, ändert sich. Statt einer konkreten Zahl, wie jetzt diesen 5% über 20 Jahre, soll es länderspezifische Abbaupfade geben, die sich nicht mehr allein an der Schuldenquote eines Landes, also dem Schuldenstand im Verhältnis zum BIP orientieren soll, sondern an der sogenannten Debt Sustainability Analysis. Dazu komme ich auch gleich nochmal kurz. Außerdem soll der Schuldenabbau erst ab 4 bis 7 Jahre nach der Überschreitung der Schuldengrenze losgehen. Das heißt, man hat noch Zeit, Investitionen zu tätigen, sodass der Schuldenabbau dann auch einfacher geht. Es gibt verschiedene Kritik an diesem Vorschlag. Ein Beispiel wäre, dass mit diesen neuen Regeln mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, insgesamt 16, ihren finanziellen Beitrag zur Erreichung der EU-Klimaziele nicht leisten könnten. Aktuell scheint es aber nicht so zu sein, dass die Regeln dahingehend noch mal etwas gelockert werden, sondern ganz im Gegenteil, Christian Lindner will die Regeln sogar noch mehr verschärfen. In diesem Sinne nimmt Deutschland gerade so eine Art Blockadehaltung ein. Statt länderspezifischer Abbaupfade möchte Christian Lindner eine einheitliche Zahl von 0,5% pro Jahr für alle haben. Also Länder, die die Schuldengrenze überschreiten, sollen 0,5% ihrer Schulden pro Jahr abbauen. Das sind zwar weniger als die vorherigen 5%, lässt also mehr finanziellen Spielraum zu als aktuell, wäre aber dennoch weiterhin eine einheitliche Abbauregel für alle. Dabei sind ja eigentlich die länderspezifischen Abbaupfade das Besondere an dem EU-Kommissionsvorschlag für die Reform. Außerdem sollen die Länder laut Christian Lindner schon ab Tag 1 nach Grenzüberschreitung mit dem Schuldenabbau beginnen, was es sogar noch schwerer machen kann, wenn sie keinen Vorbereitungszeitraum haben, in dem sie quasi Vorkehrungen treffen können, damit der Schuldenabbau danach etwas leichter fällt. Wir haben also auf der einen Seite einen Christian Lindner, der sich einen ganz strengen Umgang mit den Schuldenständen europäischer Mitgliedstaaten vorstellt, während auf der anderen Seite einige seiner Kollegen sich gar nicht einig darüber sind, dass Schuldenstände in der EU reduziert werden müssen. Sie weisen darauf hin, die Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Alle Staaten sind jetzt mit höheren Zinsen konfrontiert, die die öffentlichen Haushalte belasten. Außerdem wird bezweifelt, wie wichtig die Einhaltung der Obergrenze von jährlichen Defiziten von 3% für die generelle Rückführung der Schuldenquote überhaupt ist. Christian Lindner hingegen betont, ein glaubwürdiger, langfristiger Abbaupfad der Staatsschuldenquote gelingt nur, wenn auch die jährlichen Defizite reduziert werden. Für Deutschland sei das 3%-Kriterium dabei das obere Limit beim jährlichen Defizit und nicht ein Zielwert. Das eine ist allerdings, dass Deutschland das für sich selbst machen möchte. Das ist schon problematisch genug und über eine zu niedrige Investitionsquote und das, was daraus folgen könnte, haben wir ja auch schon gesprochen. Aber dabei bleibt es ja nicht. Wenn Deutschland jetzt auch noch andere Länder damit reinzieht im Rahmen der EU-Fiskalregelreform. Diese Position sollte man im Hinblick auf die Rolle von Deutschland gut einordnen. Deutschland ist gerade der Elefant im Raum, der sich quasi querstellt. Gleichzeitig trägt Deutschland eine historische Verantwortung, weil man sich bei der Entwicklung der EU-Fiskalregeln stark an dem deutschen Modell orientiert hat und somit das deutsche Sparerinnentum und die deutsche Angst vor Schulden auf andere Staaten übertragen hat. Diese Angst stammt zum Beispiel von den Reparationszahlungen, die Deutschland nach dem Weltkrieg zahlen musste, oder auch die Hyperinflation der 20er Jahre in Deutschland, die die Angst vor hohen Staatsausgaben und hoher Inflation stark geprägt haben. Gleichzeitig gehört Deutschland nicht zu den Ländern, die von diesen strengeren Regeln so stark beeinträchtigt werden. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Deutschland hat nicht nur eine niedrigere Schuldenquote als viele andere Länder in der EU, sondern auch eine bessere Debt Sustainability Analysis und würde deshalb einen sanfteren Schuldenabbau haben. Das deutsche Erfolgsmodell basiert darauf, dass Deutschland als Exportnation eher viel in andere Länder exportiert statt importiert und dadurch ist es eher so, dass andere Länder sich dann bei Deutschland verschulden und nicht umgekehrt. Die Debt Sustainability Analysis ist jetzt quasi die neue Methode, mit der die Schuldentragfähigkeit eines Landes gemessen werden soll. Das heißt, wenn ein Land eine gute Debt Sustainability Analysis vorweist, traut man dem entsprechenden Land quasi zu, mit Schulden besser klarzukommen und macht dem Land weniger strenge Vorgaben für den Schuldenabbau. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn sich Deutschland mit seiner Blockadehaltung durchsetzt und die EU-Fiskalregeln quasi strenger werden, führt das auch dazu, dass die sozialökologische Transformation in der gesamten EU gefährdet ist, weil die meisten Mitgliedstaaten dann nicht mehr ihren finanziellen Beitrag zur Einhaltung der Klimaziele und so weiter leisten können. Die Debatte zur Reform der EU-Fiskalregeln läuft gerade auf Hochtouren. Auch wenn man das in Deutschland und in den Medien nicht so wirklich mitbekommt, weil es von anderen Nachrichten überschattet wird. Nach dem Vorschlag der Kommission müssen jetzt noch das Europäische Parlament und der Rat abstimmen, bevor es in den Trilog geht. Also in die letzte Phase vor der Entscheidung, wo alle drei an einem Kompromiss arbeiten. Konkret ist es so, bis zum 9.11. lässt sich die Debatte noch beeinflussen. Deswegen war es mir auch so wichtig, euch mit dieser Podcast-Folge darüber zu informieren. Also am 9.11. stimmt der ECOFIN ab, das ist der Rat zu Wirtschafts- und Finanzfragen der EU. Und da stellt sich die Frage, was ihr machen könnt. Also ihr könnt natürlich diesen Podcast teilen und ihr könnt euch an der Debatte beteiligen. Ihr könnt auch zum Beispiel die Social-Media-Kampagne von Fiscal Matters unterstützen, in der es explizit darum geht, dass die neuen EU-Fiskalregeln zukunftsrelevante Investitionen verhindern würden. Ihr findet diese Kampagne über Fiscal Matters und unter dem Hashtag #FundOurFuture. Es gibt jetzt aber auch noch andere Stellschrauben außerhalb der Fiskalregeln, die vielversprechend sind. Wenn es darum geht, zukunftsrelevante Investitionen zu ermöglichen, wäre zum Beispiel eine Ausweitung der Fiskalkapazität auch eine Option. Also statt die Ausgaben der einzelnen Mitgliedstaaten zu begrenzen über Fiskalregeln, gäbe es die Möglichkeit für gemeinsame größere finanzielle Spielräume. Ein konkretes Beispiel dafür ist der Next Generation EU Fund, das ist der sogenannte Recovery Fund oder Wiederaufbaufonds nach Covid, um die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Pandemie in den Mitgliedstaaten einzudämmen. Was genau war daran so besonders? Gemeinsame Schuldenaufnahme, weil quasi gemeinsame Staatsanleihen emittiert wurden in Höhe von 30% der gesamten Summe dieses Fonds. Was bedeutet das konkret? Die Kommission wird quasi dazu ermächtigt, an den Kapitalmärkten im Namen der gesamten EU Gelder aufzunehmen, also sich quasi für die EU zu verschulden. Die Mitgliedstaaten haften gemeinschaftlich für die Schulden dieses Fonds. Es ist das erste Mal, dass sich die EU quasi als Ganzes verschuldet. Und damit entsteht auf europäischer Ebene ein neues Finanzierungsinstrument. Weitere Ideen wären jetzt ähnlich aufgebaute weitere Investitionsfonds, aus denen sich dann die Länder in Zukunft bedienen könnten, zu schaffen. Das können sie auch, indem sie ihre nationalen Fiskalregeln umgehen, beispielsweise die deutsche Schuldenbremse, weil sie auf EU-Ebene Schulden aufnehmen und sich die Gelder anschließend als Zuschüsse zuweisen. Hier scheint die Diskussion gerade etwas offener zu sein als für grundsätzliche Reformen der Fiskalregeln bzw. der Schuldenbremsen an sich. Selbst Mario Draghi hat sich sogar für eine größere sogenannte Fiskalkapazität ausgesprochen. Wir sind sehr gespannt, wie es hier weitergeht und halten euch gerne auf dem Laufenden. So, jetzt kurz noch ein Fazit von mir. Das war jetzt sehr viel Information und ich möchte versuchen, die Kernideen einmal kurz zusammenzufassen. Dass es eine Form von Fiskalregeln braucht, ist keine Frage. Wir haben ganz am Anfang über den sogenannten Deficit Bias gesprochen. Fiskalregeln sind grundsätzlich nichts Schlechtes und es hängt natürlich immer davon ab, wie sie ausgelegt sind, welche Ausgaben sie ermöglichen, welche Ausgaben sie verhindern und ob das gesamtgesellschaftlich von Vorteil oder von Nachteil ist. Das heißt, Fiskalregeln sind kein Selbstzweck. Keine Fiskalregel dieser Welt kann sicherstellen, dass immer nur die richtigen Ausgaben getätigt werden und niemals sinnvolle Ausgaben nicht getätigt werden. Für eine gute Haushaltsführung gehört weit mehr als gute Fiskalregeln. Aber gute Fiskalregeln können natürlich ein zentraler Bestandteil dafür sein. Dieser Podcast soll in diesem Zusammenhang auch einen Beitrag dazu leisten, die Debatte zu führen, was eigentlich eine gute Haushaltsführung ausmacht und was wir dafür brauchen. Wenn wir also Fiskalregeln brauchen, um den Deficit Bias entgegenzuwirken, wie gleicht man dann den zeitgleichen Aufmerksamkeitsbias aus, also das Sparen an den Posten, bei denen man kurzfristig nicht merkt, dass man spart, aber an denen man langfristige Schäden anrichtet, wie zum Beispiel die Infrastruktur oder auch den Klimaschutz? Ein Ansatzpunkt ist sowas wie eine goldene oder grüne Regel, das hat Sarah in der Haushaltsfolge auch schon sehr gut beschrieben. Danach würden die konsumtiven Ausgaben zwar noch unter der Schuldenregel eingeschränkt werden, aber die Staaten könnten investive Ausgaben, also Investitionen und im besten Fall noch konkreter Investitionen mit Zukunftscharakter mit Krediten finanzieren. Der Staat dürfte sich also verschulden, um zu investieren. Das macht ja auch Sinn, weil sich diese Investitionen, wenn sie wirklich zukunftsrelevant sind, auch selbst tragen sollten. Wäre es eine Idee, dass ein Staat nicht nur daran begrenzt wird, welche Ausgaben aus Schulden finanziert werden dürfen und welche nicht, sondern auch über die Frage der Fiskalregeln hinaus, sie dazu zu verpflichten, gewisse Zukunftsinvestitionen zu tätigen, also quasi sowas wie Fiskalregeln im positiven Sinne? Das würde ich jetzt mal als Idee so in den Raum stellen. Da es diese idealen Regeln wohl nicht gibt oder zumindest aktuell nicht debattiert werden, ist natürlich jetzt die Frage, was in den laufenden Verhandlungen wichtig wäre durchzusetzen, damit die EU-Länder zumindest jetzt erstmal genug in Klimaschutz und in Infrastruktur investieren könnten. Ein Punkt wäre für mich, dass Länder nicht ab Tag 1 mit dem Schuldenabbau beginnen müssten, wie es Christian Lindner fordert, sondern eher ein paar Jahre zur Vorbereitung haben, um zum Beispiel nochmal zentrale Investitionen zu tätigen, bevor sie versuchen, ihre Schulden zu reduzieren. Auch ein starres Festhalten an konkreten Schuldenquoten, wie zum Beispiel 60%, ist problematisch, weil sie erstens nicht ökonomisch fundiert sind und zweitens je nach Land total wenig aussagekräftig sind. Deshalb begrüßen wir die Fokusverschiebung im Rahmen des Vorschlags der EU-Kommission von Debt-to-GDP-Ratios, also diesen Schuldenquoten, dem Schuldenstand im Vergleich zum BIP, zur Wirtschaftsleistung, hin zur Debt-Sustainability-Analysis, die mehr Faktoren als die Wirtschaftsleistung im Sinne von BIP berücksichtigt. Trotzdem, auch die Debt-Sustainability-Analysis ist noch kein perfekter Indikator für die Schuldentragfähigkeit eines Landes, der darüber entscheiden sollte, ob sich ein Staat weiter verschulden darf oder nicht und in welcher Höhe. In Zukunft braucht es deswegen meiner Meinung nach eher einen anderen Indikator, unabhängig vom BIP, der andere sozialökologische Faktoren wie Beschäftigungszahlen, das Potenzial bis hin zur Klimaneutralität und andere Kriterien für die sozialökologische Transformation betrachtet, um zu entscheiden, ob es sinnvoll ist, dass ein Staat mehr Schulden aufnimmt, um zukunftsrelevante Ausgaben und Investitionen zu tätigen. Das war meine Zusammenfassung und mein Fazit. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen mitgenommen und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao!